Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Katja Scherer, guten Tag. Nachdem die Fluggesellschaft Ryanair jahrelang den Preiskampf in der Flugbranche vorangetrieben hat, leidet sie nun selbst unter den niedrigen Ticketpreisen. Und das Bundesverfassungsgericht verhandelt ab morgen über die Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank. Wir klären vorab, warum diese Verhandlung so brisant ist. Zuerst aber blicken wir auf die aktuelle Debatte über mögliche Sonderwirtschaftszonen im Osten und anderen strukturschwachen deutschen Gebieten. Diese Forderung hat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder am Wochenende aufgebracht, pünktlich vor den Wahlen in Sachsen, Brandenburg und Thüringen. Konkret will Söder in strukturschwachen Gebieten die Unternehmenssteuern senken, um Firmen anzulocken. Eine Idee, die die FDP schon vor rund 15 Jahren hatte. Ich spreche jetzt mit Oliver Holtemöller, dem stellvertretenden Präsidenten des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle. Herr Holtemöller, Sonderwirtschaftszonen in Ostdeutschland und anderen strukturschwachen Regionen, wie sinnvoll ist das aus Ihrer Sicht?
Klar ist, dass wir weiterhin eine gut strukturierte Wirtschaftspolitik gezielt für den Aufholprozess in Ostdeutschland brauchen. Strukturschwache Gebiete kann man aber nicht alleine mit Sonderwirtschaftszonen voranbringen. Es gibt gute Ideen, die dabei sind. Es ist richtig, mehr Flexibilität regional zu ermöglichen, insbesondere bei der Gestaltung der Steuerung von Unternehmen. Aber das gilt generell für Deutschland. Das ist also nichts, was unmittelbar nur ausgerichtet sein sollte auf Ostdeutschland, sondern wenn wir der Meinung sind, dass wir die Rahmenbedingungen für unternehmerisches Handeln in Deutschland verbessern können, dann sollten wir dies grundsätzlich tun. In Ostdeutschland sind eher andere Probleme gravierend für den Aufholprozess und die Politik, die auf den Aufholprozess ausgerichtet ist, sollte dann dort ansetzen.
Ein Problem des Ostens ist es ja schon, dass da zu wenige Großunternehmen sitzen. Kann man die denn allein mit niedrigeren Steuern und vielleicht noch weniger Bürokratie anlocken?
Nein, das kann man nicht. Große Unternehmen ziehen nicht einfach um. Man kann attraktiv sein für kleine Unternehmen, die dann wachsen und sich entwickeln. Dafür braucht es mindestens zwei Dinge. Zum einen ein Vorankommen bei der Internationalisierung. Wachsen kann man ja nur, wenn man auch auf den entsprechenden Wachstumsmärkten aktiv sind. Und da reicht Deutschland alleine nicht aus. Die ostdeutschen Unternehmen sind aber weniger international ausgerichtet als die westdeutschen. Also Internationalisierung ist ein wichtiges Stichwort. Und dann ist es so, dass wir Wachstum, also Zunahme von Arbeitsplätzen, vor allem den heute haben in Dienstleistungssektoren. Die sind überwiegend angesiedelt in den Städten und die ostdeutschen Städte sind insgesamt noch nicht so gut aufgestellt wie die westdeutschen Städte, während die ländlichen Regionen schon besser aufgestellt sind. Das heißt, hier ist insbesondere noch Handlungsbedarf.
Wenn man jetzt Sonderwirtschaftszonen allein nicht umsetzen muss, wenn das nicht reicht, welche anderen Maßnahmen braucht es denn dann, um die wirtschaftliche Angleichung zwischen Ost- und Westdeutschland noch stärker zu fördern?
Der Flaschenhals bei dem Aufholprozess Ostdeutschlands ist die demografische Entwicklung. Die ostdeutsche Bevölkerung altert schneller, sie schrumpft älter. Das heißt, es fehlt auch vermehrt an qualifiziertem Personal. Hinzu kommt, dass die Schulabbrecherquote in Ostdeutschland mit gut 10% etwa doppelt so hoch ist wie in Westdeutschland. Das heißt, hier sind zusätzliche Anstrengungen nötig, um attraktiv zu sein für zum einen qualifizierte Zuwanderung, zum anderen aber auch das Bildungssystem dahingehend zu verbessern, dass mehr Menschen eine Chance auf dem Arbeitsmarkt haben. Und was in diesem Eingangsbereich der Bildung gilt, gilt auch für den tertiären Bildungsbereich, also den universitären Sektor. Wir hatten gerade jüngst ja die Ernennung von Exzellenzuniversitäten, da steht der Osten insgesamt relativ schlecht da. Also auch die Spitzenforschung in Ostdeutschland zu fördern, wäre etwas, was den Aufholprozess weiter voranbringen könnte.
Oliver Holtemöller vom IW Halle über die Frage, ob Sonderwirtschaftszonen im Osten sinnvoll sind. Vielen Dank, Herr Holtemöller.
Sehr gerne.
Am Bundesverfassungsgericht stehen morgen gleich zwei wichtige Termine an. Zum einen entscheidet das Gericht über die Frage, ob die Europäische Bankenunion verfassungswidrig ist. Zum anderen verhandeln die Richter über die Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank. Die EZB hatte von 2015 bis 2018 im Umfang von rund 2,6 Billionen Euro Staatsanleihen und andere Wertpapiere auf dem sogenannten Sekundärmarkt aufgekauft, also Wertpapiere, die nicht extra für die EZB ausgegeben, sondern eh am Markt gehandelt wurden. Kritiker sehen darin aber eine unzulässige Staatsfinanzierung. Ich habe vor der Sendung mit meiner Kollegin Gudula Geuter gesprochen und sie gefragt, worüber genau wird denn da ab morgen am Bundesverfassungsgericht jetzt verhandelt?
Es geht um den konkreten Zuschnitt dieses Anleihekaufprogramms, das seit 2015 läuft, PSPP. Und es geht um die Frage, was die Europäische Zentralbank genau darf und was nicht. Dabei ist an sich völlig klar, die EZB ist zuständig für Währungspolitik, darf nicht gezielt Wirtschaftspolitik betreiben. Nur geht das eine nicht ganz ohne das andere. Und klar ist auch, die EZB darf nicht mittelbare Staatsfinanzierung betreiben. Der Vorwurf der Verfassungsrichter oder die Sorge der Verfassungsrichter ist jetzt, dieses Programm PSPP ist so umfangreich, dass massiv Wirtschaftspolitik betrieben wird. Und das Programm ist so gestrickt, dass es für die Staaten eine Einladung sei, sich finanzieren zu lassen. Die EZB kauft zwar nur auf dem Sekundärmarkt, auch nur bestimmte Anleihen, nur einen bestimmten Prozentsatz. Aber die deutschen Verfassungsrichter fürchten trotzdem, dass sich Staaten darauf einstellen können, dass ihnen mit der EZB ein sicherer Käufer zur Verfügung steht. Sie hätten sich deshalb gewünscht, also die Verfassungsrichter hätten sich deshalb gewünscht, dass es bestimmte längere Fristen zwischen Ausgabe und Ankauf von Anleihen gibt, die die EZB einhält, oder dass die EZB die Anleihen nicht bis zur Endfälligkeit hält. Rechtlich geht es dabei aber eben um die sehr viel größere Frage, welche Funktion, welche Kompetenzen hat die EZB?
Das Bundesverfassungsgericht hat sich ja schon mehrmals mit den Anleihekäufen beschäftigt. Diese Verhandlung jetzt, die gilt aber als besonders brisant. Warum?
Weil die Verfassungsrichter, man kann sagen wieder einmal, aber eben immer konkreter jetzt Farbe bekennen müssen. Es gab vorher einmal ein Verfahren, das OMT-Verfahren. Da haben die deutschen Verfassungsrichter dem Europäischen Gerichtshof die Aussage abgerungen, dass die EZB zwar unabhängig ist, dass sie aber trotzdem rechtlicher Aufsicht unterliegt, nämlich durch den Europäischen Gerichtshof. Wie weit das aber in der Praxis geht, wie konkret das wird, das musste damals der EuGH nicht entscheiden, weil dieses OMT-Programm nie umgesetzt wurde. Und das sieht jetzt eben anders aus. Und auch hier hatten die Karlsruher Richter schon einmal den EuGH gefragt. Der hatte auch das eine oder andere Fragezeichen zum Programm, hat aber letztlich gesagt, die EZB hat einen weiten Spielraum, und zwar einen so weiten Spielraum, dass das Handeln in Ordnung war. Das heißt, der EuGH hat all die konkreten Sicherungen, die die Verfassungsrichter angeregt hatten, Stichwort Endfälligkeit, Stichwort Fristen, nicht verlangt.
Sie haben es gerade angesprochen, der Europäische Gerichtshof hat das Anleihekaufprogramm grundsätzlich für rechtmäßig erklärt. Was kann denn das deutsche oberste Gericht dagegen jetzt überhaupt ausrichten?
Wahrscheinlich wenig, es sei denn, sie wollten zu drastischen Maßnahmen greifen. An sich wenig, weil die Auslegung von Europarecht Sache des Europäischen Gerichtshofs ist. Eben deshalb hatten sich die deutschen Richter ja vorher schon an die Kollegen in Luxemburg gewandt. Es gibt aber ein rechtliches Institut, das sich das Bundesverfassungsgericht schon 1993 in der Maastricht-Entscheidung ausgedacht hat, das aber bisher immer nur äußerste Warnung im Hintergrund war. Denn nämlich, wenn die europäischen Organe, wie es heißt, ultra vires handeln, das heißt außerhalb der ihnen vertraglich gegebenen Kompetenzen, dann behalten sich die Verfassungsrichter vor, einzugreifen, mit dem Argument, dass sonst die Demokratie gefährdet ist. Und an dieser Argumentation sieht man schon, wie stark dieses Geschütz ist. Andererseits werden die Richter aber auch nicht gern den Eindruck erwecken, dass sie viel mahnen, ohne je ernst zu machen. Also das ist ein gewisses Dilemma, durch das man da morgen übermorgen durchfinden muss. Entschieden wird ohnehin erst Monate später.
Das Bundesverfassungsgericht verkündet morgen außerdem noch ein weiteres Urteil zur Bankenunion, also zur Tatsache, dass europäische Großbanken inzwischen einer einheitlichen Aufsicht unter der Europäischen Zentralbank stehen. Wie wahrscheinlich ist es, dass das Gericht das für unrechtmäßig erklärt?
Dass es das wirklich für unrechtmäßig erklärt, ist nicht wahrscheinlich. Man kann sich vorstellen, es hat in der Vergangenheit bei diesen Fragestellungen eigentlich immer gewisse Leitplanken gegeben, die die Richter aufgestellt haben. Das mag auch diesmal der Fall sein. Es ist aber eben auch hier so, wie immer, über die Verletzung von Europarecht kann nur der Europäische Gerichtshof entscheiden. Und das strebt das Bundesverfassungsgericht, weil es morgen ja schon verkünden will, offenbar nicht an.
Gudula Geuter war das über die anstehende Verhandlung zu den Anleihekäufen der EZB. Risse im Reaktormantel, austretendes Kühlwasser, Belgiens Kernkraftwerke stehen immer wieder in der Kritik. Bis 2025 will das Land daher raus aus der Atomkraft und wollte einige Meiler auch schon längst abgeschaltet haben, etwa Doel 1 und 2 bei Antwerpen im Jahr 2015. Dann aber wurde deren Betrieb doch nochmal verlängert bis 2025, zu Unrecht, wie heute der Europäische Gerichtshof entschieden hat. Malte Pieper berichtet.
Es ist eine eher symbolische Entscheidung der Luxemburger Richter, denn schon seit längerem macht Belgiens noch amtierende christlich-liberale Bundesregierung klar, dass nun bald auch wirklich endgültig Schluss sein soll, dass in eine weitere Verlängerung der Laufzeiten für die Atomkraftwerke im Land nicht gedacht wird. Flanderns Umweltminister Koen van den Heuvel.
Nukleare Energie macht kein Deal.
Die Kernenergie ist einfach keine Energie mit Zukunft. Wir müssen bei unserer Linie bleiben. Ein Stürmer beim Fußball darf ja auch nicht zweifeln. Zweifler bestehen einfach keine Herausforderung. Zwar weiß noch keiner genau, wie es ab 2025 klappen soll, genauso wie man nach dem ersten Atomausstiegsbeschluss von 2002 auch nicht genau wusste, wie man es machen soll, das Ganze dann erst einmal wieder einkassierte. Zu Unrecht, wie nun der Europäische Gerichtshof entschieden hat, weil man sich nicht einmal die Mühe machte, die Folgen für die Umwelt zu prüfen. Doch diesen Fehler lassen die Luxemburger Richter eben unter einer Bedingung durchgehen, wenn sonst ohne AKWs die Versorgungssicherheit im Land akut gefährdet wäre. Und genau dieses Szenario droht tatsächlich jedes Jahr im Winter, kommt doch Belgien Strom zu mehr als der Hälfte aus Atomkraft. Und so vergeht eben auch kaum ein Herbstanfang, an dem der liberale Premier Charles Michel nicht vor die Kameras tritt und versichert, die Regierung tue alles, um zu verhindern, dass die Lichter im Land ausgehen.
Ich bin optimistisch in der Maße, dass ich kann feststellen, dass alles realisiert ist, um die Bevordienste.
Denn die eigenen Kernreaktoren stehen weiter massiv in der Kritik. Sowohl die Meiler von Tihange als auch die von Doel direkt an der Grenze zu den Niederlanden. Um die ging es auch vor dem EuGH in Luxemburg. Fährt man nach Doel, dann kann man schnell feststellen, einig sind sie sich selbst hier nicht. Die einen sehen es wie Anwohnerin Maya Suren. Doel müsste doch längst zu sein, sagt sie. Das Ding ist 43 Jahre alt.
Omdat de centrale gewoon 43 Jahre alt ist. En eigenlijk 3 jaar geleden gesloten had moeten zijn.
Ganz anders sieht es ihr Nachbar. Er ist Bauer, zieht mit dem Trecker seine Runden, unmittelbar in der Nähe des Reaktors, bei dem es regelmäßig Pannenmeldungen gibt. Mal austretendes radioaktives Kühlwasser, dann schon seit längerem Risse im Reaktormantel oder gar Sabotage.
Ich
kann nun mal meinen Schweinestall nicht nur mit meinen Solarzellen beheizen. Ich brauche dafür auch Strom aus dem Kernkraftwerk, sonst sterben meine Schweine. Jeder braucht hier das AKW noch. Ganz anders sehen das die meisten jenseits der nahen Grenze im Norden, in den Niederlanden. Von dort kommt immer wieder heftige Kritik, etwa von der zuständigen Provinzverwaltung von Zeeland. Dort fühlt man sich von den Belgiern regelrecht hintergangen, Sprecher Han Pohlmann.
Ich denke, es funktioniert überhaupt nicht, dass wenn man weiß, was passiert ist, dass man da herumfabuliert. Wir brauchen Klarheit, dass die Meiler sicher sind und was genau da los ist. Wann immer solche Kritik auftaucht, verspricht Belgien Besserung,
wenngleich man hinterher schiebt, dass nie, aber auch wirklich nie Gefahr für Bevölkerung und Umwelt bestanden habe. Ein ungutes Gefühl bleibt dennoch, nicht nur im benachbarten Ausland, in Deutschland und den Niederlanden.
Belgien will raus aus der Atomkraft, tut sich mit der Umsetzung aber schwer, Malte Pieper berichtete. In Deutschland verlassen immer mehr Jugendliche die Schule ohne Abschluss. Mehr dazu in den Wirtschaftsnachrichten mit Günther Hetzke.
Die Quote der Schulabgänger ohne Hauptschulabschluss lag im Jahr 2017 bei 6,9% und damit um einen Prozentpunkt höher als 2015 der letzten Erhebung. Das geht aus einer Studie der Caritas hervor. Bundesweit waren danach über 52.000 Jugendliche betroffen. Diese Entwicklung zu stoppen ist zwar nicht einfach, aber möglich.
Wir schlussfolgern aus mehreren Studien, die wir über mehrere Jahre angestellt haben, dass der politische Wille und die Kooperationen vor Ort das Entscheidende sind. Ganz offensichtlich sind die Kommunen, die Regionen, wo man sich nicht abfinden will mit hohen Zahlen von Schülern ohne Schulabschluss, in der Lage, das Blatt zu wenden.
So Eva-Maria Weißkopf, DEFA vom Vorstand des Deutschen Caritasverbandes im Deutschlandfunk. Am Sitz des Daimler-Konzerns in Stuttgart sieht sich das Landgericht mit einer Welle von Dieselklagen gegen den Autobauer konfrontiert. Allein im ersten Halbjahr 2019 gingen mehr als 1.100 neue Verfahren ein.
In den Verhandlungen zeigt sich, dass die bereits bestehenden oder drohenden Fahrverbote für Dieselfahrzeuge oft der eigentliche Grund für die Klageerhebung sind. Ziel der meisten Kläger ist es, ihr Fahrzeug ohne finanzielle Einbußen wieder zurückgeben zu können.
So Gerichtspräsident Andreas Singer, der zudem beklagte, dass die Mehrarbeit mit dem derzeit vorhandenen Personal nicht mehr zu schaffen sei. Auf Internetnutzer dürfte ein weiterer Einwilligungsklick beim Aufruf diverser Websites zukommen. Der Europäische Gerichtshof entschied, dass die Seitenbetreiber für Erhebung und Übermittlung von Daten durch Facebooks Like-Button mitverantwortlich sind. Deshalb müssen sie die Nutzer darüber informieren und eventuell deren Zustimmung dazu einholen, und zwar bevor die Website benutzt wird. Der Like-Button von Facebook überträgt beim Laden der Seite diverse Angaben, auch ohne dass der Knopf angeklickt wird oder der Nutzer einen Facebook-Account hat. Bundesfinanzminister Scholz will Einkaufstouristen aus der Schweiz die Rückerstattung der Mehrwertsteuer kürzen. Wie der Südkurier aus dem Finanzministerium erfuhr, will das Kabinett am Mittwoch die Einführung einer sogenannten Bagatellgrenze von 50 Euro beschließen. Mehr als zwei Drittel, nämlich 70% der Berufstätigen in Deutschland, sind auch im Urlaub für den Chef oder die Kollegen erreichbar. Das ergab eine Umfrage des Digitalverbandes Bitkom. Im vergangenen Jahr lag der Anteil bei 64%. Er steigt also.
Das waren die Wirtschaftsnachrichten mit Günter Hetzke. Knapp 13 Jahre ist der erste Spatenstich am Flughafen Berlin-Brandenburg, besser bekannt als BER. Seitdem hat das problematische Großprojekt zuverlässig für Nachschub auf Satireseiten gesorgt, bald aber könnte diesen womöglich der Stoff ausgehen. Heute ist am BER nämlich ein wichtiger Techniktest gestartet, ein Meilenstein, damit die Eröffnung 2020 auch wirklich gelingen kann. Thomas Rautenberg berichtet.
Versprochen wurde schon viel auf der Megabaustelle BER an Schönefeld, um danach jeden Termin wieder zu kassieren. Seit 7 Jahren geht das so. Es wurde gebaut, saniert und wieder abgerissen. Doch nun sollen alle sicherheitsrelevanten Anlagen im neuen Hauptterminal des Flughafens fertig sein. Brandschutz und Entrauchung, Sprinkler, Brandmelde- und Warnanlage, alles soll funktionieren. So ist nun der TÜV mit seiner sogenannten Wirkprinzipprüfung am Zuge. Einem Härtetest, bei denen alle Anlagen nicht nur fehlerfrei funktionieren, sondern auch zusammenspielen müssen. Flughafengeschäftsführer Engelbert Lüttke-Dahldrupp gibt sich optimistisch.
Weil wir im letzten halben Jahr, länger als einem halben Jahr, in sogenannten Interaktionstests, also Zusammenarbeitstests, diese einzelnen Anlagen vorgetestet haben und gehen mit einem guten Gefühl in die nächsten 2 Monate.
2 Monate lang werden die TÜV-Prüfungen maximal dauern. Danach werden umfangreiche Dokumentationen erarbeitet. Allein dafür ist ein weiterer Monat vorgesehen. Derweil müssen die Techniker noch eine Vielzahl von Mängeln beseitigen, die als nachrangig, also nicht so wichtig eingestuft worden waren, bestätigt Flughafenchef Lüttke-Dahldrupp.
Wir haben jetzt einen Nachlauf von Arbeiten, der noch einige Monate dauern wird, aber bis zur Freigabe des Terminals für den Flugbetrieb müssen alle Mängel weg sein.
Über 7 Jahre dümpelte Ostdeutschlands größtes Infrastrukturprojekt vor sich hin. Das Einzige, was sich wirklich bewegte, waren die Kosten. Die verdreifachten sich inzwischen auf über 6,5 Milliarden Euro. Klappt der Stresstest für die sicherheitsrelevanten Anlagen des BER, wäre das ganz sicher ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Eröffnung des neuen Flughafens, sagt Lüttke-Dahldrupp.
Wir haben ja vor 2 Jahren, 1,5 Jahren den Termin definiert und haben uns damals sehr genau mit den technischen Zuständen der Anlagen beschäftigt. Und wir liegen im Zeitplan. Insofern sind wir, was die Eröffnung betrifft, sehr optimistisch.
Und die Eröffnung des neuen Flughafens würde dann im Oktober 2020 sein, mit 7 Jahren Verspätung.
Am BER startet die technische Generalprobe wichtiger Anlagen, Thomas Rautenberg berichtete. Bleiben wir bei der Luftfahrt. Die Fluggesellschaft Ryanair gilt als absoluter Vorreiter, wenn es darum geht, möglichst billig von A nach B zu kommen. Inzwischen leidet die Fluggesellschaft aber stark unter dem Verfall der Ticketpreise. Die Geister, die das Unternehmen rief, quälen es nun offenbar selbst. Der Gewinn ist im vergangenen Quartal stark eingebrochen, wie Brigitte Scholtes berichtet.
Sinkende Ticketpreise und um ein Viertel gestiegene Treibstoffkosten. Das sind schlechte Nachrichten für ein Luftfahrtunternehmen, vor allem für den Erfinder des billigen Fliegens, Ryanair. Der Gewinn sank im abgelaufenen Quartal um gut ein Fünftel auf 243 Millionen Euro. Und das, obwohl der Umsatz um 11% auf 2,3 Milliarden Euro anzog. Der irische Billigflieger erlöste 800 Millionen Euro aus Zusatzleistungen. Bei Ryanair kosten etwa die Aufgabe von Gepäck, vorzeitiges Einsteigen oder die Sitzplatzreservierung extra. Da aber hätten die Wettbewerber inzwischen von Ryanair gelernt, glaubt Oliver Roth, Chef des Aktienhandels beim Bankhaus Otto Seidler.
Man hat versucht, Kosten zu sparen und dem Kunden eben auch die Möglichkeit zu geben, einzelne Produkte dazu zu buchen, das jetzt der Sitzplatz, der reserviert ist oder eben zusätzliches Gepäck ist. All diese Dinge werden bei vielen Airlines mittlerweile zusätzlich gecharged, also bewertet und müssen bezahlt werden. Die Frage ist, wie reagiert Ryanair darauf?
Noch fast trotzig. Ryanair-Chef Michael O'Leary rechnet weiter mit einem, wenn auch verlangsamten Wachstum, sagte er heute bei der Präsentation der Quartalsbilanz. Wir erwarten, dass wir das Wachstum vor allem im Winter beibehalten, weil wir damit rechnen, dass andere Airlines in der EU scheitern oder weniger Tickets verkaufen werden. Die fundamentale Annahme von Ryanair ist, dass die niedrigsten Kosten gewinnen werden. Um 7% will Ryanair im laufenden Geschäftsjahr wachsen, das Ende März beendet ist. Doch neben der Integration des österreichischen Ferienfliegers Lauderair belasten die Iren auch die wegen des Brexit rückläufigen Buchungen in Großbritannien, aber auch der Lieferstopp des Boeing-Modells 737 MAX. Das hat wegen zweier Abstürze in den vergangenen Monaten derzeit weltweit Startverbot. Ryanair aber hat bis zu 210 Maschinen dieses Typs bestellt, die eigentlich von September an ausgeliefert werden sollten. Michael O'Leary.
Wir erwarten jetzt das erste dieser Flugzeuge wahrscheinlich im Januar oder Februar nächsten Jahres. So rechnen wir für den kommenden Sommer nur mit etwa 30 statt der geplanten 58 Flugzeuge. Das hat zur Folge, dass wir in diesem Geschäftsjahr etwas langsamer wachsen. Statt wie erwartet mit 162 Millionen rechnen wir nur mit 157 Millionen Fluggästen. Vom Einsatz dieses Flugzeugs erhofft er sich auch weitere Einsparungen bei den Treibstoffkosten und bei den Emissionen. Ob Ryanair es in diesem Umfeld tatsächlich schafft, im laufenden Geschäftsjahr zwischen 750 und 950 Millionen Euro Nettogewinn zu erzielen, das beobachten die Börsianer genau. Oliver Roth von Otto Seidler.
Unter dem Strich bleibt, dass sie einfach sich dran gewöhnen müssen, dass die Konkurrenz eben nicht geschlafen hat und dass die Margen kleiner werden. Und das heißt für die Aktionäre, dass sie sich damit auseinandersetzen müssen, dass die Gewinne deutlich weniger sprudeln werden in der Zukunft.
Ryanair leidet unter den günstigen Preisen im Flugverkehr, Brigitte Scholtes berichtete. Damit schalten wir jetzt in unser Börsenstudio nach Frankfurt. Dort ist heute für uns Claudia Wehrle vor Ort. Frau Wehrle, wir haben es gerade gehört, schlechte Gewinnnachrichten bei Ryanair. Wie reagieren da die Anleger?
Ja, das sind keine rosigen Aussichten für Ryanair, vor allem vor dem Hintergrund, dass eben nicht nur Ryanair Probleme hat, sondern die gesamte Branche mit den sich verändernden äußeren Rahmenbedingungen zu kämpfen hat. Das betrifft jetzt nicht nur die Billigflieger, sondern auch jene Fluggesellschaften, die wirklich eine ganz breite Angebotspalette haben. Aktien von Ryanair geben am Nachmittag im Computerhandel deutlich nach. Lufthansa-Papiere, die sind den ganzen Tag im Plus, plus 0,4% aktuell. Details, wie es um die größte Airline bei uns hierzulande bestellt ist, die wird es dann morgen früh geben, denn dann wird sich die Lufthansa in die Geschäftsbücher schauen lassen. Aber wie gesagt, auch die Lufthansa ist dabei zu überlegen, wie sie sich in Zukunft aufstellen will.
Nicht nur Lufthansa, auch viele andere legen diese Woche Zahlen vor. Wie bestimmt das den Markt?
Die Liste der Unternehmen, die sich in die Geschäftsbücher schauen lassen, diese Liste ist wirklich sehr, sehr lang. Fresenius und Fresenius Medical Care gehört dazu, Bayer, Siemens, BMW, Infineon und die Allianz. Um nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Aber das ist es nicht allein, was die Händler und Investoren hier beschäftigt. Für viele hier ist auch wichtig, wie es in Sachen Handelsstreitigkeiten weitergehen wird. Es stehen ja neue Gespräche an zwischen China und den USA. Ja, und was man natürlich auch nicht vergessen darf, das ist der Zinsentscheid der US-Notenbank. Eigentlich könnte der amerikanische Präsident ja zufrieden sein, denn die US-Wirtschaft wächst. Viele Menschen in seinem Land haben einen Job, aber Trump wird nicht müde, gegen die Zinspolitik der US-Notenbank zu wettern. Er will, dass die Zinsen gesenkt werden. Er will, dass die US-Wirtschaft noch mehr Schwung bekommt. Die meisten Finanzmarktprofis, die gehen mittlerweile auch davon aus, dass der amerikanische Notenbankchef Jerome Powell in dieser Woche entsprechende Maßnahmen verkünden wird, einfach weil sich das Wirtschaftswachstum zuletzt in den USA verlangsamt hat. Nun könnte man natürlich argumentieren, gut, das sind Dinge, die in den USA passieren, aber das hat nichtsdestotrotz Einfluss auf das Geschehen an den internationalen Aktienmärkten. Der DAX aktuell nur noch leicht im Plus, der steht jetzt bei 12.428 Punkten.
Bleiben wir beim Blick in die USA. Dort haben Wettbewerbshüter den Zusammenschluss der Telekom-Tochter T-Mobile mit dem kleineren Rivalen Sprint zugestimmt. Wie kommt das an bei den Anlegern?
Ja, die Pläne gibt es schon lange. Das Vorhaben musste mehrmals bereits hinten angestellt werden. Nun ist also die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass die Nummer 3 und die Nummer 4 am US-Mobilfunkmarkt zusammengehen. Beide Seiten müssen noch Auflagen erfüllen, müssen noch Zugeständnisse machen. Aber T-Aktien, die sind heute deutlich im Plus, plus 2,2%. Einfach die Deutsche Telekom ist noch in großem Maße an T-Mobile US beteiligt.
Dann blicken wir zum Abschluss noch auf die Rendite deutscher Staatsanleihen, Euro und Gold.
Der Euro wird mit einem Dollar 11,31 gehandelt. Die Umlaufrendite ist von minus 0,4 auf minus 0,42% gesunken. Und die Feinunze Gold aktuell 1.419,25 Dollar.
Das waren Informationen von Claudia Werle aus unserem Börsenstudio. Vielen Dank. Damit endet unsere heutige Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten hören Sie hier Kultur heute mit Jörg Biesler, unter anderem über die Inszenierung Jugend ohne Gott von Thomas Ostermeier. Ich bin Katja Scherer, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Tag.